Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen bei Episode 38 des History Lost in Time Podcasts, dem Podcast in deutscher und englischer Sprache. In dieser Episode werde ich die Reihe zur Geschichte des Rundfunks in Deutschland fortsetzen. Diesmal geht es um die DDR in den frühen 1950er Jahren.
Das Thema dieser Episode.
Diese Episode ist die logische Fortsetzung von Episode 34, in der es um den Rundfunk in der sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949 ging. Als ich diese Episode angefangen hatte, war sie als Einzelepisode geplant. Am Ende hatte sie jedoch nicht nur Überlänge, sondern nahezu doppelte Überlänge. Es gibt daher für die frühen 50er Jahre zwei Episoden. Eine für die Zeit vor dem 17. Juni 1953 und eine für die Zeit danach. Die Trennung in einem zeitlich so engen Raum ist etwas schwierig und ich habe mich daher dafür entschieden, inhaltlich zusammenhängende Abschnitte lieber gemeinsam zu betrachten. Es wird also in dieser Episode auch ein paar Hinweise zur Zeit nach 1953 geben und in der nächsten Episode ein paar Rückblicke auf die Zeit vor 1953.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Adelheid von Saldern, Inge Marsolek. Zuhören und gehört werden 2, Radio in der DDR der 50er Jahre, zwischen Lenkung und Ablenkung. Verlag Edition Discord, Tübingen, 1998. Bonner Berichte aus Mittel- und Ostdeutschland. Der Rundfunk in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, herausgegeben von Dr. Gerhard Walter und dem Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen. Deutscher Bundesverlag, Bonn-Berlin, 1961. Heide Riedel, Hörfunk und Fernsehen in der DDR, ein Projekt des Deutschen Rundfunkmuseums, literarischer Verlag Helmut Braun, Köln, 1977. Am 7. Oktober 1949 wurde in der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, gegründet. Formell gesehen war dies eine Reaktion auf die Gründung der Westdeutschen Bundesrepublik Deutschland, die bereits am 23. Mai 1949 gegründet worden war. Allerdings war seit 1946 absehbar und spätestens mit der Berliner Blockade 48-49 sicher, dass die ursprüngliche Absicht der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich, Deutschland gemeinsam zu verwalten, unmöglich war. Die Sowjetunion hatte in den osteuropäischen Staaten pro-sowjetische, kommunistische Regierungen gebildet und stellte zunehmend eine Bedrohung für die demokratischen Staaten Westeuropas dar. Die Antwort darauf war die Gründung der NATO 1949. Genauso aber war die Existenz demokratischer Staaten eine Gefahr für die kommunistischen Regierungen Osteuropas, die im Allgemeinen keine Bevölkerungsmehrheit hinter sich hatten. Die Reaktion war die Formalisierung der Militärallianz mit der Sowjetunion, die faktisch vorher schon bestanden hatte, mit der Gründung des Warschauer Paktes 1955. Deutschland war die Frontlinie im Konflikt dieser beiden Machtblöcke. Beide Seiten konnten und wollten auf die Deutschen in diesem Konflikt nicht verzichten. Die ursprüngliche Absicht, aus Deutschland einen neutralen, demilitarisierten und deindustrialisierten Staat zu machen, wurde daher von beiden Seiten schnell aufgegeben. Wesentlich schneller als nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Beziehungen zu Deutschland normalisiert und die beiden deutschen Staaten in die jeweiligen Machtblöcke integriert. Mit dem Ausbruch des Koreakrieges 1950, bei dem sich mit dem kommunistischen Nordkorea und dem antikommunistischen Südkorea ebenfalls ein gespaltenes Volk zwischen den Machtblöcken wiederfand, verschärfte sich die Konfrontation auch in Europa. Beide deutsche Staaten standen sich daher feindselig und als Gegner gegenüber. Dies spiegelte sich auch im Rundfunk wider. Die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung schwand, stattdessen wurde die Konfrontation im Rahmen des Kalten Krieges zentrales Element des Rundfunks. Während der Berliner Rundfunk vor allem die Bevölkerung der DDR adressierte, war der Deutschlandsender als Kampfsender für Westdeutschland bestimmt. Kleine Wiederholung. Der Rundfunk war für die DDR eine wichtige Stütze der Regierung. Journalisten waren nicht dafür da, um Nachrichten neutral zu verbreiten, sondern die Parteipolitik zu vertreten und zu erklären. Entsprechend bestand auch die Ausbildung der Journalisten zum Großteil aus politischer Bildung, was sich negativ auf die Qualität der Rundfunkarbeit auswirkte. Viele Rundfunkjournalisten waren Mitglied der Sozialistischen Partei SED oder ihrer Jugendorganisation der Freien Deutschen Jugend FDJ. 1949-50 hatte es im Rundfunk eine große Personalsäuberung gegeben und zudem war das Programmschema geändert worden. Die Gleichzeitigkeit der Maßnahmen führte zu Chaos. Heide Riedel sieht in ihrem Buch drei Phasen des Rundfunks im Osten von 1945 bis 1961. Die erste Phase war die Besatzungszeit unter sowjetischer Militärkontrolle von 1945 bis 1949. Von 1949 bis 1952 fand dann die Experimentierphase in Eigenverantwortung statt. Und von 1952 bis 1961 sollten die Grundlagen des Sozialismus geschaffen werden. Ab 1952 wurde, nachdem Josef Stalin dies genehmigt hatte, zudem der Aufbau des Sozialismus in der DDR verschärft und forciert. Die DDR-Führung versuchte dabei, die Methoden der Sowjetunion aus den 20er und 30er Jahren zu kopieren und konzentrierte sich vor allem auf die Schwerindustrie, während die Konsumgüterindustrie vernachlässigt wurde. Das war mit ein Grund, weswegen die Bevölkerung im Osten unzufrieden war. Der Rundfunk wurde ebenfalls weiter sehr sowjetisch geführt und bestand vor allem aus parteipolitischer Erziehung und Konfrontation. Heiterkeit und Entspannung waren kaum vorhanden und auch keine Ziele des Rundfunks. Die Sendungen waren dementsprechend langweilig und wurden von vielen Hörern abgelehnt. Auf Seite 24 schreibt Heide Riedel: Die Sendungen entbehrten der Attraktivität. Die Hörer zeigten kein größeres Interesse. Und im Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen werden die folgenden Beschreibungen für den DDR-Rundfunk genannt. Siehe Seite 43. Lustlos, langweilig, eintönig, selbstherrlich, krampfhaft, billig und fantasielos. Aufgrund der Personalsäuberungen und der schlechten Ausbildung des neuen Personals entstand, wie erwähnt, Chaos. Sendungen fielen ständig aus oder mussten verschoben werden. Während das bei Radiosendungen heute vermutlich nur noch wenige Leute interessiert, muss man sich klarmachen, dass sich die Menschen damals auf Radioprogramme vorbereiteten und die Familie abends vor dem Radio versammelt war, wie später vor dem Fernseher. Der Ausfall der großen Samstagabendsendung ist vielleicht vergleichbar mit dem Ausfall der Übertragung eines Fußball-Weltmeisterschafts-Halbfinals oder des Halbfinals zum Super Bowl. Außerdem wurden auch Sendungen, die der Unterhaltung dienen sollten, immer wieder durch politische Einblendungen unterbrochen. Die Hörer forderten zur Primetime von 20 bis 22 Uhr geschlossene Abendprogramme. So heißt es im Zuhören und Gehörtwerden Buch auf Seite 348, man wünschte keinen Gemischtwarenladen, wenn er nicht vorher ausdrücklich angekündigt wurde, und keine Programmunterbrechung durch Wortbeiträge politischen Charakters. Die Hörer schalteten daher immer häufiger Westsendungen ein, denn dort gab es unpolitische geschlossene Abendprogramme. Um dagegen vorzugehen, wurden ab 1952 Störsender installiert, die den Empfang der Westsender verhindern sollten. Die DDR nutzte also die gleiche Strategie wie das Dritte Reich. Und das wurde auch so von der eigenen Bevölkerung gesehen und scharf kritisiert. Vor allem, da die DDR die Existenz der Störsender erst bestritt und verspätet zugab. Eine Parallele zum russisch-sowjetischen Verhalten. So heißt es im Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen auf Seite 117. Der Störton auf den westlichen Frequenzen wurde von der Zonenbevölkerung als ideologische Kapitulation empfunden. In einer Resolution an das staatliche Rundfunkkomitee forderten zum Beispiel die Belegschaftsmitglieder des VEB Fernmeldeanlagenbau Dresden die Abschaltung der Störtöne, weil sie unwürdig seien, und begründeten, bei dem Nürnberger Weltgericht klagte man auch den deutschen Rundfunk an, da er das Abhören des Londoner Senders verboten hatte. Man nannte dies mit Recht undemokratisch. Ist es aber nicht das Gleiche, wenn man auf westdeutsche Sender Störsender setzt und das Abhören unter gewissen Voraussetzungen maßregelt? Man ließ die Proteste der Bevölkerung unbeachtet. Das Störsendersystem wurde sogar erweitert. Die Störsender überlagerten die Westsendungen mit unangenehmen Pfeif- und Heultönen und machten den Empfang daher zwar nicht unmöglich, aber sehr unangenehm. Dabei war der Empfang der DDR-Sender schon schwer genug. Alle DDR-Programme gleichzeitig in guter Qualität zu hören, war faktisch nirgends in der DDR möglich. Mit ein Problem war, dass die DDR-Führung sich vor allem darauf konzentrierte, ihre Sendeanlagen so zu konfigurieren, dass die Sendungen gut im Westen zu hören waren. Dadurch entstand die ironische Situation, dass man die Programme im Westen empfangen konnte, aber nicht wollte, und man sie im Osten eigentlich empfangen wollte, aber nicht konnte. Auch der UKW-Ausbau des DDR-Rundfunks startete an der Grenze zum Westen mit Senderichtung Westen. Ohne eine freie Presse und das Recht auf freie Meinungsäußerung, Dinge, die es in der DDR faktisch nicht gab, war es natürlich für die Bevölkerung schwer, offen zu kritisieren. Andererseits war es auch für Radiofunktionäre schwer herauszufinden, wie ihre Sendungen denn ankamen. Hörerbriefe waren daher sehr wichtig und hier sprachen die DDR-Bürger viele Dinge auch offen an. Die Kritik war eigentlich immer die gleiche. Die Empfangsqualität, die Abstimmung zwischen den Programmen, Wiederholungen, geschlossene Abendprogramme und das Angebot an Unterhaltungsprogrammen. Im Zuhören und Gehörtwerden Buch heißt es hierzu auf Seite 303: Die Hörer und Hörerinnen traten dabei selten als unterwürfige Bittsteller auf, sondern eher als Fordernde, als Werktätige, die ein Anrecht auf guten Empfang und gute Unterhaltung hätten. Wir sind im Allgemeinen zufrieden, aber der Arbeiter lacht eben mal gerne. Und wenn man den ganzen Tag arbeitet und sich mit ernsten Dingen beschäftigt, möchte man gern mal etwas Heiteres hören. Die Bevölkerung hatte zudem oft den Eindruck, dass der Rundfunk an ihren Bedürfnissen vorbeiging. So heißt es im gleichen Buch auf den Seiten 340-41: Auf äußerstes Missfallen stieß bis zur Mitte der 50er Jahre bei Hörerinnen und Hörern das Frühprogramm des DDR-Rundfunks. Schon 1950 wurde gefordert, sein Tagesprogramm bereits um 4 Uhr mit Nachrichten, Volksmusik und vor allem Zeitansagen zu beginnen. Der übergroße Anteil der Arbeiter fängt um 6 Uhr zu arbeiten an, muss vor 5 Uhr bereits von zu Hause fort und würde dann gern nochmal die Zeit hören. Die Hörerschaft empfand die Programmgestaltung als zu schwer. Meist reizt sie einen eher zum Weiterschlaf als zum Aufstehen. Die Hauptkritiken betrafen Musikauswahl, fehlende Zeitansagen und die Unkonzentriertheit der Sprecherinnen und Sprecher bei Zeitansagen, das Verlesen langer Textblöcke, einschließlich des Leitartikels aus dem Neuen Deutschland, sowie die nur stündlichen, zu langen Nachrichten. Offensichtlich arbeitete die Programmgestaltung an den Alltagsroutinen der Menschen vorbei. Die Ursache lag in der Rundfunkstrategie der SED. Auf Seite 180 findet sich folgendes Zitat: Bis Ende der 50er Jahre änderte sich die Auffassung von dem Kulturauftrag des Rundfunks nicht wesentlich. In der Aufgabenbeschreibung des Rundfunkprogramms dominierten erzieherisch geprägte Vokabeln wie Hebung des Niveaus, Schätze der Kultur näherbringen oder an literarisch oder musikalisch wertvolle Werke heranführen. Leichte Unterhaltung gehörte nicht zum Auftrag, weswegen es diese anfangs kaum gab. Auf Seite 185 findet sich folgender Eintrag: Heiterkeit, Vergnügen oder Lachen lassen sich im Umfeld des Begriffs Unterhaltung in den offiziellen Dokumenten des staatlichen Rundfunkkomitees nicht finden, das Wort Entspannung nur vereinzelt. Das Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen schreibt dazu auf Seite 159: Die Humorlosigkeit und der tierische Ernst der Unterhaltungssendungen riefen in den Jahren 48 bis 55 oft genug Beschwerden und Proteste der Hörer hervor, aber es war schwer, Abhilfe zu schaffen. Unterhaltungssendungen, die ausschließlich zur Freude der Hörer dienten, hatte der SBZ-Funk nicht anzubieten. Jede Unterhaltungssendung sollte einem politischen Zweck dienen. Dabei sollte sich nach den Vorstellungen des staatlichen Rundfunkkomitees eine neue Art von Humor entwickeln. Dies betraf besonders Hörspiele, die damals sehr beliebt waren. Da aber auch diese politisch-erzieherischen Charakter haben sollten, wurden sozialistische Hörspiele produziert, die allerdings als langweilig bewertet und abgelehnt wurden. Ab und zu versuchte die SED, den Unmut der Hörer mit gesteuerter Kritik einzufangen. Das brachte allerdings bestenfalls kurzfristige Erfolge. Und selbst die gesteuerte Kritik konnte vernichtend sein, so wie diese aus der Ostzeitung Sonntag vom 30. März 1952, abgedruckt auf Seite 42 im Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen. Die meisten anderen Wortsendungen des Tages zeigten, dass man sich bei der Propagandagestaltung offensichtlich gar nicht vorstellt, an wen man sich wendet und wen oder wie man ihn fesseln kann. Es herrscht viel zu sehr das dreiköpfige Ungeheuer, das uns vom Rundfunkgerät vertreibt. Schematismus, Lieblosigkeit, Routine. Man haspelt das Tagesprogramm ab, indem man allen Sendungen, seien sie nun an Frauen, Bauern, Westdeutsche, Berliner oder sonst wen gerichtet, einen Leitartikel nach Schema F zugrunde legt und ihn nur scheinbar dadurch variiert, dass man das Gleiche einmal an die Frauen, dann an die Bauern und so weiter adressiert. All das führte dazu, dass die DDR-Hörer immer weniger Sinn in Kritik und Hörerbriefen sahen, was zu einem deutlichen Nachlassen der Zahl der Briefe führte. 1950 erhielt der Deutschlandsender nur etwa 5 Briefe pro Monat. Der Tiefpunkt wurde 1951 erreicht, als so gut wie gar keine Briefe mehr bei den Sendern eintrafen. Natürlich wussten die Rundfunkmitarbeiter, dass sie etwas ändern mussten. Aber entweder waren sie dazu nicht in der Lage oder, was wahrscheinlicher ist, sie durften es einfach nicht. Der Handlungsspielraum für die Rundfunkmitarbeiter wurde immer stärker beschränkt und letztlich blieb ihnen nur das stumpfe Abarbeiten der Aufträge der SED-Führung. Im Zuhören und Gehörtwerden-Buch heißt es dazu auf Seite 142: Die Grundlinien des Rundfunkprogramms bzw. seiner Inhalte wurden spätestens ab 1947 gänzlich von den Vorgaben der Parteitage der SED, der ZK-Sitzungen und den diversen Kulturkonferenzen bestimmt. Nach Gründung der DDR sah der Deutsche Demokratische Rundfunk seine vornehmste Aufgabe darin, diesen ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden tief in den Hirnen und Herzen seiner Hörer in beiden deutschen Staaten zu verankern. Wie bereits erwähnt, wurde ab 1952 der Aufbau des Sozialismus in der DDR forciert. Dabei wurden zum Beispiel die 5 ostdeutschen Länder abgeschafft und durch 14 Bezirke ersetzt. Im Rundfunk sorgte dies für eine Umstrukturierung. Es gab nun 3 Sender mit 9 Namen: Berlin 1, Berlin 2 und Berlin 3. Die 3 Sender wurden von nun an vom Staatlichen Rundfunkkomitee zentral gesteuert und die Generalintendanz damit ersetzt. Die letzten Reste von Eigenständigkeit bei den Landessendern wurden getilgt und der Rundfunk wurde nun zentralistisch geführt, genauso wie in der Sowjetunion. Berlin 1 übernahm die Funktion des Deutschlandsenders und sollte primär Westdeutschland ansprechen. Berlin 2 sollte der wissenschaftliche Sender für die DDR werden, Berlin 3 der eher allgemeine, massentaugliche Sender. Querschnittsredaktionen versorgten alle 3 Sender mit Programmen, was jedoch zu Vermischungen und einem Einheitsbrei führte. Der Start der 3 Sender verlief zudem schlecht. Zitat aus dem Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen, Seite 68.
Bereits nach einer Woche häuften sich die Beschwerden beim Staatlichen Rundfunkkomitee. Die Programme Berlin 1, 2 und 3 konnten nicht überall in der Zone gehört werden. Selbst in Berlin konnte man Programm 3 kaum empfangen. Und in Dresden war Berlin 1 nicht zu hören. Die neuen Sendezeiten für gewohnte feste Programme missfielen. In den Gegenden, in denen die Bewohner alle 3 Programme empfangen konnten, empörte man sich darüber, dass alle 3 Sender den Namen Berlin trugen und das gleiche Pausenzeichen sendeten. Täglich fielen mehrere Sendungen aus, ohne dass ein Grund für die Umstellung angegeben wurde.
Mit anderen Worten, es fühlte sich mehr so an, als hätte man einen Sender auf 3 Frequenzen, von denen man meistens aber nur 1 oder 2 empfangen konnte. Die Tatsache, dass die Sender Sendungen untereinander austauschten, verschlimmerte diesen Eindruck. Ende 1952 wurden einige Korrekturen umgesetzt. Diese waren jedoch nur oberflächlich. Weder die Programminhalte noch der Programmstil wurden geändert. Grundsätzlich ist es leider so, dass man die Programminhalte der damaligen Zeit kaum nachvollziehen kann. Die Programme wurden damals aus technischen Gründen nicht mitgeschnitten, weswegen nur persönliche Erinnerungen, Reaktionen und Kommentare in Zeitungen sowie die Transkripte der Sendungen vorhanden sind und als Quelle dienen können. Aus diesen Quellen kann man aber Rückschlüsse auf die Unterhaltungssendungen, die Musiksendungen und die Nachrichten ziehen. Auf den Seiten 121 und 122 im Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen finden sich 3 größere Abschnitte, die die Nachrichten und Meldungen des DDR-Rundfunks beschreiben.
Innerhalb von 24 Stunden musste einmal die unendliche Friedensliebe der Sowjetunion am Anfang stehen oder es mussten Beispiele der aufopfernden Bereitschaft der Arbeiter gebracht werden, die unter der Führung der SED täglich die Arbeiter- und Bauernmacht stärkten. In keinem Nachrichtendienst durfte eine Meldung über den Potenzverlust des feindlichen Lagers und über den erfolgreichen Kampf der Zonenregierung gegen Saboteure, Agenten und Spione fehlen. Vorfristige Planerfüllung volkseigener Betriebe, Mehrleistungen der Arbeiter, freiwillige Verpflichtungen für Sonderschichten waren bis zum Volksaufstand in der SBZ 1953 oftmals Inhalt der Kopfnachrichten.
Hier drängt sich der Vergleich mit Nachrichten in Nordkorea heutzutage auf. Nun zum zweiten Zitat.
Die Nachrichten wurden unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass aus dem eigenen Lager fast nur positive Nachrichten, aus dem westlichen Ausland dagegen nur herabsetzende Meldungen verarbeitet werden durften. Waren Meldungen neutraler Art aus dem kapitalistischen Ausland nicht zu umgehen, wie zum Beispiel Berichte aus den USA während des Besuches Chruschtschows, so wurden sie mit einer für die Sowjetunion positiven Interpretation gebracht. Meldungen, die den Aufbau oder das normale Leben der Bundesrepublik widerspiegelten, wurden grundsätzlich nicht genehmigt.
Und das dritte Zitat.
Größere Unglücksfälle aus der SBZ mit mehreren Toten wurden erst nach längerem Zögern und in auffälliger Kürze gemeldet. Jede Nachricht hatte eine ideologische Bedeutung. Und die Zurückhaltung bei Unglücksmeldungen jeder Art war aus der Angst vor möglichen ideologischen Folgen zu verstehen.
Wichtige unvorhergesehene internationale Ereignisse wurden oft bis zu 24 Stunden später gemeldet. Neben der strengen Zensur und dem Zeitaufwand, den die Sprachregelung erforderte, wirkte verzögernd auch der Umstand, dass richtungsweisende Meldungen aus Moskau auf sich warten ließen. Hier drängt sich der Vergleich damit auf, wie die Sowjetunion 1986 das Tschernobyl-Unglück in den eigenen Medien bzw. in der Kommunikation mit dem Ausland behandelt hat. Nachrichten über Westdeutschland hatten grundsätzlich immer einen aggressiven Tonfall. Die Bundesrepublik wurde als totalitärer Terrorstaat dargestellt, der seine Bürger unterdrückt und drangsaliert. Hier wurde also klassisch russisch-sowjetische Projektion durchgeführt, wie man sie ja auch von heute noch kennt. Dem Gegner das vorwerfen, was man selbst macht. Ein Beispiel dafür findet sich auf den Seiten 123-24, bei denen die Wahlen zum Bundestag 1953 stark verfälscht beschrieben wurden. Unter Verhältnissen, die denen von 1933 gleichen, wurden gestern in Westdeutschland die Bundestagswahlen durchgeführt. Mit Terror, Betrug und Gewalt verhinderte Adenauer im Bündnis mit den amerikanischen Truppen, der Polizei und dem gesamten Machtapparat eine freie und demokratische Entscheidung des Volkes. Gepanzerte Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei und des sogenannten Grenzschutzes befanden sich in höchster Alarmbereitschaft. In Südhessen wurden starke amerikanische Truppenverbände konzentriert. Untermalt wurden solche Meldungen immer mit Berichten über angebliche Wahlfälschungen und Terror faschistischer Banden. Stimmen aus dem Westen waren allerdings dann immer nur enttäuschte KPD-Politiker und die kommunistische Auslandspresse. Andere Meinungen durften nicht vorkommen. Und natürlich gab es auch andere Dinge, die nicht gemeldet werden durften. Zitat Seite 133. Zu den Tagesereignissen, die für den Rundfunk der Sowjetzone tabu waren, gehörte jahrelang die Flucht aus der SBZ. Nur wenn hohe Funktionäre, bekannte Künstler oder Sportler geflohen waren, sah man Anlass zu einer kurzen Erklärung, die allerdings meist nur über Radio DDR ging und in welcher der Flüchtling oft als Verräter oder Agent hingestellt wurde. Auf den Seiten 200 bis 202 finden sich in diesem Buch auch abgedruckt die Tagesprogramme des Berliner Rundfunks und des Deutschlandsenders vom 11. September 1951. Beide Sender boten Vollprogramme an, die von 4.30 Uhr morgens bis kurz nach 1 Uhr nachts durchliefen. Den Programmstart machte auf beiden Sendern die Nationalhymne. Es fällt auf, dass beide Sender sehr viele Wortsendungen brachten. Musik gab es zwar auch, aber gefühlt war das Verhältnis Wort zu Musik etwa 2:1. Auffällig außerdem eine Sendepause von 9.15 Uhr bis 11 Uhr im Deutschlandsender und von 9.30 Uhr bis 11.15 Uhr beim Berliner Rundfunk, zumindest auf der Mittelwelle. Werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf den Deutschlandsender. Dieser wurde immerhin als Kampfsender gegen Westdeutschland eingesetzt. Auf Seite 29 des Buches des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen wird die DDR-Rundfunkzeitschrift Der Rundfunk, Ausgabe 17 von 1950, mit folgenden Worten zitiert. Der Deutschlandsender, der sich mit seinem Winterprogramm 1949-50 gerade im Westen unserer Heimat immer größere Hörerkreise erobert hat, ist ein treuer Freund und Helfer der Werktätigen in ihrem Widerstand gegen die Zerstörungswut und die Kriegspläne der angloamerikanischen Besatzungsmächte und der deutschen Adenauers und Schumachers geworden. Erneut finden wir hier ein gutes Beispiel für Projektion. Tatsache war, dass die Sowjetunion wesentlich länger Demontagen und damit Zerstörungen in der deutschen Wirtschaft durchführte als die Westmächte, die bereits 1948 mit dem Marshallplan auf Wiederaufbau umgestiegen waren. Der Vorwurf der Kriegspläne ist genauso Projektion. Als dieser Artikel herauskam, waren 10.000 Mann in der kasernierten Volkspolizei der DDR bereits ausgerüstet und bewaffnet, während das Pendant dazu, der Bundesgrenzschutz, in Westdeutschland erst 1951 gegründet wurde. Wie man sieht, war die DDR-Presse bereits 1950 ein guter Schüler der russisch-sowjetischen Methode der Projektion geworden. Immer dem Gegner vorwerfen, was man selbst macht. Es gab anfangs drei Hauptsendungen im Deutschlandsender. Auf Seite 29 wird eine davon in einem Zitat des Deutschlandsenders in dessen eigenen Worten vorgestellt. Die Sendung Wir sprechen für Westdeutschland unterrichtet über den kulturellen Verfall in Westdeutschland und berichtet vom Kampf deutscher Kulturschaffender gegen die Zersetzungsversuche angloamerikanischer Kulturbarbarei. Natürlich gab es in ganz Westeuropa einen starken kulturellen Einfluss aus Amerika. Genauso aber gab es in Ostdeutschland einen starken kulturellen Einfluss aus der Sowjetunion. Auf den Seiten 29-30 werden die anderen Programme beschrieben.
In der Sendung Ein Sechstel der Erde wurden die Vorzüge der Sowjetunion und der volksdemokratischen Länder gepriesen. Dagegen wollte man in der Sendereihe Wahrheit über Amerika, Zitat, die Vereinigten Staaten zeigen, wie sie wirklich sind, um dem Hörer die Ziele und die Absicht des amerikanischen Imperialismus klarzumachen. Die Sendung sollte das Gegenstück zur Stimme Amerikas sein.
Politische Kommentare folgten recht schnell auf die Nachrichten. Sie sollten die Volksmeinung im Osten vorgeben und die im Westen beeinflussen. Die Kommentare waren sehr aggressiv und sparten nicht mit Schimpfwörtern. Auf Seite 128 werden einige davon genannt.
Politische Missgeburt, Atomgreis, Bonner Atomwaffenanbeter, atomare Regierungsbetrüger. Den NATO-General Norstadt nannte der DDR-Kommentator Gessner einen niederträchtigen Halunken, Adenauer und Strauß überlebte lächerliche, bösartige Zwerge. Die Sprachregelung, die sich täglich ändern kann, verbietet den Gebrauch von Begriffen wie Verteidigungsministerium der Bundesrepublik Deutschland oder Bundeswehr. An ihre Stelle sind die Ausdrücke Bonner Kriegsministerium und NATO-Söldner zu setzen.
Die Spitzenkommentatoren waren Gessner, von Schnitzler und Eisler. Sie konnten geschickt argumentieren. Die meisten anderen Kommentatoren galten jedoch als grob, hölzern und ungeschickt und verwendeten hauptsächlich Funktionärsdeutsch. Bei Reportagen stellte sich der DDR-Funk recht schwerfällig. Man wollte bei der Arbeit im Feld gerne auch Aussagen von Zivilisten vor Ort einfangen. Diese mussten aber natürlich perfekt sein und zur gewollten Message passen. Im Osten wurden daher hauptsächlich Suggestivfragen gestellt, die nur mit Ja-Nein beantwortet werden konnten, sodass geübte Hörer die Antworten bald mitsprechen konnten. Im Westen versuchte man dagegen, zusammenhanglose Aussagen so zusammenzuschneiden, dass sie zur eigenen Message passten. Und wenn nichts mehr klappte, wurden Reportagen auch komplett gefälscht. So zum Beispiel beim Westberliner Betrieb Stock & Co., wo die Arbeiter angeblich auf den miserablen Lohn und die Kriegswaffenproduktion schimpften. Wie sich herausstellte, hatte der Berliner Rundfunk diese Firma aber nie besucht. Zu den Hörern und auch den sogenannten befragten Westdeutschen, die im Deutschlandsender zu Wort kamen, gehörten hauptsächlich KPD-Mitglieder und Sympathisanten. Auch hier versuchte der SBZ-Funk Hörerversammlungen durchzuführen. Dabei kam es aber 1951 in Heilbronn zu einem peinlichen Zwischenfall, als ein politisch neutraler Hörer nach der Stärke der Volkspolizei und dem Verbleib verschleppter Personen fragte. Dies war vom westdeutschen Stuttgarter Sender mitgeschnitten worden, der die öffentliche Versammlung besucht hatte. Dieser Vorfall ließ sich daher nicht vertuschen. Weitere Veranstaltungen wurden daher abgesagt, um weitere Reinfälle dieser Art zu vermeiden. Das Programm des Deutschlandsenders versuchte die Bundesrepublik, wo es nur ging, anzugreifen und die Zustände im Westen als katastrophal darzustellen. Als das Bild vom unterdrückten Arbeiter aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr griff, versuchte man stattdessen die Profite von Großkapitalisten und die schlechte Sozialordnung Westdeutschlands anzugreifen. Außerdem wurde jeder Streik so dargestellt, als würde er die Grundfesten des Landes erschüttern. Es sollte der Eindruck entstehen, als wäre Unruhe der Dauerzustand im Westen. Auf Seite 192 wird das Ziel des Deutschlandsenders eindrucksvoll beschrieben, welches an heutige hybride Attacken aus Russland, China und andere Staaten erinnert.
Die Hörer außerhalb seines Machtbereichs versucht der SBZ-Rundfunk durch ständige ideologische Aggression gegen ihre Gesellschaftsordnung aufzubringen. Die Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten geht so weit, dass er die Bewohner zur Änderung der bestehenden Staatsform ermuntert und dabei offen zum Sturz von Ministern oder Regierungen aufruft. Mit dieser Tätigkeit wurde der Begriff des Rundfunkkriegs im Äther geboren.
Die umgekehrte Seite dieser hybriden Rundfunkattacken war das für die DDR-Bevölkerung gedachte Programm Treffpunkt Berlin, das Heide Riedel auf Seite 42-43 beschreibt.
Die Gespräche drehten sich hauptsächlich um die politische Situation in den Westzonen Deutschlands, wo, so wurde gesagt, Militarismus und Faschismus wieder erstarke. Mit dieser Sendung sollte versucht werden, die politischen Entwicklungen in der SBZ positiv gegenüber den Ereignissen in den Westzonen darzustellen. Die Abgrenzung gegenüber dem Nationalsozialismus nur in der sowjetisch besetzten Zone als erfolgreich durchgeführt zu erklären.
Ein paar abschließende Worte.
Die frühen 50er Jahre waren schwieriger für den DDR-Rundfunk. Unter der politischen Fuchtel der SED-Führung konnte kein ansprechendes Programm gestaltet werden. Die Mischung aus politisch-erzieherischem Charakter und Unterhaltungsrundfunk funktionierte einfach nicht. Der Mix aus Personalsäuberung, inhaltlicher Neuaufstellung und technischer Probleme sorgte zudem für Chaos. Zudem wurde die eigene Seite verklärt dargestellt und der Gegner im Westen permanent aggressiv attackiert. Wie sich der 17. Juni 1953 auf den Rundfunk auswirkte und wie er sich bis Mitte der 50er Jahre weiterentwickelte, werde ich in der nächsten Episode besprechen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.